Finanzen, Familie und Liebe.
Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Let's talk.
Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast.
Nach einer spontanen Pause letzte Woche geht es diese Woche endlich wieder weiter. Ich hoffe, ihr habt gewartet. Wir haben uns dafür eure Fragen zu Herzen genommen und haben ein bisschen gesammelt und machen heute eine Q&A-Folge, damit es nach dieser Pause wirklich mit Content für euch, von euch quasi weitergeht.
Bevor wir aber zu euren Fragen kommen, Marielle, habe ich noch eine Frage, die ich mir jetzt überlegt habe, während ich gerade bei der Zahnärztin war.
Na, wunderbar. Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, also die können, kann unsere Community noch gar nicht so wissen, weil wir in den letzten Wochen und Monaten ja auch sehr ruhig geworden sind in Social Media, weil wir uns so sehr auf unser Buch konzentriert haben. Und mich würde jetzt interessieren, wie es dir denn jetzt nach den, ja, ich sag mal, letzten 6, 7, 8 Wochen geht, weil wir sind ja schon sehr in eine klassische Verteilung jetzt gerutscht. Durch unsere Arbeitsaufteilung. Das heißt, ich habe gearbeitet teilweise bis 6, 7, 8 Uhr und du hast eigentlich ja so gut wie jeden Tag die Kinder aus der Betreuung abgeholt und hast dann die Care-Arbeit geleistet.
Willst du jetzt eine ehrliche Antwort hier im Podcast vor allen Leuten?
Ja.
Oh, oh. Also, wie sage ich das? Es gibt schöne Aspekte daran, aber insgesamt freue ich mich sehr darauf, wenn es ein Ende hat und wir wieder zu unserer gleichberechtigten Aufteilung zurückkehren. Also schön ist auf jeden Fall, dass ich tatsächlich merke, dass sich die Beziehung zu vor allem unserem Junior-Investor von mir nochmal deutlich verbessert hat. Ich glaube, zum Baby-Investor war es eh kein Thema. Der ist noch so jung, dass er sowieso sehr an mich gebunden war irgendwie. Aber mit dem Junior-Investor hat sich doch nochmal einiges zum Positiven verändert. Das ist wirklich schön. Und da sehe ich auch direkt, dass es sich tatsächlich lohnt, einfach Zeit in die Kinder zu investieren, also in diese Beziehung, dass man da halt direkt was zurückbekommt. Ja, das merke ich schon. Das ist auch total schön. Aber ich merke auch, dass meine Kraft echt am Ende ist und ich mich sehr freue, wenn wir uns wieder anders aufteilen, wieder vor allem auch mehr Zeit für uns haben, weil ich finde, das ist komplett auf der Strecke geblieben. Wir sind im Moment gerade, finde ich, eher so eine Wohn- und Zweck-Arbeitsgemeinschaft, anstatt dass wir Paar sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass das einfach immer unser Leben wäre, das würde mich richtig unglücklich machen. Jetzt so ist es okay, weil ich weiß, es ist ein Abschnitt und es wird wieder anders kommen. Aber darauf freue ich mich eben auch. Aber mir geht es jetzt nicht schlecht im Moment, weil ich halt weiß, dass es irgendwann ein Ende hat. Aber hätte es kein Ende, wäre ich definitiv frustriert. Und ich kann alle Mütter verstehen, die sagen, dieses Modell ist gar nichts für sie. Und ich kann auch alle Väter verstehen, die sagen, das Modell ist nichts für sie, weil ich glaube, für dich wiederum hast du wahrscheinlich schon das Gefühl, dass du einiges verpasst hast in den letzten Wochen, oder?
Ja, also ich bin auch sehr froh, wenn wir hier wieder zu unserem paritätischen Modell übergehen, weil ja, ich finde es total toll, jetzt an diesem Buch zu arbeiten und auch so viel Zeit reinzustecken, weil es wird ein unfassbar wertvolles Buch sein. Das haben wir gestern auf der Buchmesse auch festgestellt, wie viel Inhalt da eigentlich drin ist. Und deswegen freut mich das so, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Buch euch und so vielen mehr Menschen einfach extrem weiterhelfen wird. Und dafür nehmen wir jetzt tatsächlich auch diese Zeit auf uns, eben wenig Familienzeit zu haben, wenig Paarzeit zu haben und dann doch diese eher klassische Aufteilung zu haben. Mich stresst diese Aufteilung aber tatsächlich, weil im Gegensatz zu dir merke ich, dass die Beziehung zum Junior-Investor sich etwas zurückentwickelt hat, was jetzt erstmal nicht so gravierend ist, weil er und ich tatsächlich eine extrem gute Beziehung haben. Aber es zeigt sich halt an sowas, dass die letzten 3, 4 Nächte er eben mit dir schlafen wollte und ich quasi ausquartiert wurde. Und das war zum Beispiel die letzten 4 Jahre nie so oft am Stück der Fall, ne? Sondern das kam immer mal zwischendurch. Aber jetzt ist es quasi schon so, dass das sich die letzten 3, 4 Tage etabliert hat und da quasi so ein kleiner Shift in der Bezugsperson auch stattgefunden hat. Was jetzt erstmal nicht weiter schlimm ist, aber was mir halt auch einfach zeigt, okay, ich war die letzten Wochen einfach nicht präsent zu Hause und mir fehlt das. Mir fehlt dieser Junior-Investor-Papa-Abend, Nachmittag, wo wir einfach Quatsch machen, spielen, irgendwie draußen sind. Das fehlt mir. Und tatsächlich auch am Tag was anderes in meinem Kopf zu haben, als jetzt nur dieses eine Projekt und nur die Arbeit. Also ich bin auch tatsächlich krass übermüdet, mir fehlt der Sport, mir fehlt der Ausgleich, mir fehlen unsere Date-Nights. Und für mich wäre das auch kein dauerhafter Zustand. Das ist jetzt okay für dieses Projekt. Wir waren uns bewusst, dass das jetzt so kommen wird. Wir sind da sehr bewusst reingegangen. Aber es reicht jetzt eben auch. Und ich wünsche mir dann auch die Zeit, dass es eben wieder anders wird. Beim Baby-Investor hingegen merke ich, dass die Beziehung besser wird. Und das liegt tatsächlich daran, dass er und ich morgens diese 20, 25 Minuten zu seiner Betreuung laufen. Und wir währenddessen einfach sehr viel Quatsch machen. Er redet, er unterhält sich mit mir und wir spielen so Kitzelspiele oder so Kuckuckspiele oder er will alle möglichen Wände anfassen und lacht sich dann schlapp, weil die sich unterschiedlich anfühlen. Und das ist sehr schön, da merke ich schon, dass sich die Qualität der Beziehung deutlich verbessert hat, weil wir einfach diese ungestörte Zeit haben. Aber das wünsche ich mir dann eben auch wieder mit unserem Junior-Investor und das wünsche ich mir vor allen Dingen dann auch für unsere Beziehungen wieder. Und ja, da freue ich mich einfach drauf.
Ach, Mike, das trifft sich so gut, dass wir von euch auch einige Q&A-Fragen bekommen haben zum Thema Beziehung. Ich würde sagen, mit denen fangen wir auch an, bevor wir zu den Finanzfragen gehen, weil das passt irgendwie so gut da jetzt rein. Und nach diesem Blick in unsere Seele kommen wir jetzt zu euren Fragen und unseren Antworten darauf. Wir versuchen uns kurz zu halten und ja, all diese Fragen könnte man natürlich stundenlang diskutieren, aber
ja, aber trotzdem halt auch was mitzugeben. So, und dann genau. Fangen wir doch gerade mal mit der Paarzeit an. Also die Frage ist, wie bekommt ihr es trotz Kinder hin, Paarzeit zu haben?
Ja, und da ist jetzt tatsächlich die Erkenntnis aus den letzten Wochen, wir bekommen es sonst nur hin, weil wir ein gleichberechtigtes Modell leben. Würden wir ein Modell wie jetzt gerade leben, würden wir offensichtlich keine Paarzeit hinbekommen. Wir bekommen es in den letzten Wochen echt sehr selten hin. Wir waren jetzt, glaube ich, einmal zusammen essen. Und wir haben einmal abends miteinander gespielt, als die Kinder schon geschlafen sind, gell? Da haben wir so ein Brettspiel gespielt, aber es war schon echt sehr wenig und ich würde sagen, es kommt tatsächlich durch die Routine, durch den festen Termin, also zum Beispiel unsere Date Night ist ja ein fester Termin, ist bei uns ein Mittagessen, aber dass wir das eben einmal in der Woche fest machen, sonst, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, ist dieser feste Termin echt eine wichtige Sache. Und ja, was würdest du denn dazu sagen, Mike?
Ja, also was mir jetzt gerade in diesem Kontrast auch nochmal auffällt, in den letzten Wochen haben wir das Buchprojekt als Priorität beziffert. So, das haben wir gemeinsam gemacht, das haben wir als bewusste Entscheidung getroffen. Und damit ist klar, dass quasi alles andere aktuell diesem Projekt untergeordnet wird. Und das ist eben auch die Paarzeit. Und in dem Moment, wo wir das gemacht haben, ist die Paarzeit weggefallen. Dann sind abends die Gesellschaftsspiele weggefallen, dann ist unsere wöchentliche Date Night weggefallen, dann ist auch tatsächlich die Familienzeit, wo wir einfach zu viert irgendwie auf dem Spielplatz sind und die Kids spielen und Marielle und ich uns auch einfach mal so unterhalten können. Das ist dann tatsächlich alles weggefallen, weil wir unsere Zeit diesem Projekt untergeordnet haben. Oder unsere Zeit für dieses Projekt verwendet haben, so rum. Und das heißt, mein Tipp an diesem Punkt ist tatsächlich, wenn ihr mehr Paarzeit haben wollt, dann legt eure Beziehung und diese Zeit als Priorität fest, als höchste Priorität. Und in dem Moment wird es auch wieder funktionieren, dass zum Beispiel die terminierte Date Night, die im Kalender steht, auch tatsächlich eingehalten wird. Aber wenn eben die Beziehung nicht die Priorität ist, dann braucht ihr nur einen Arbeitstermin oder irgendeinen Netzwerktermin oder irgendein sonstiger Termin dazwischen kommen und dann wird die gecancelt, dann wird die einfach rausgestrichen. Also in dem Moment Prioritäten setzen und verabreden und dann klappt das auch dann klappt das auch mit der Paarzeit. Also ich finde, den Kontrast merken wir einfach gerade sehr, sehr stark, wenn Prioritäten verändert und es hat eben nicht mehr funktioniert.
Genau, weil da eben noch so viele andere Dinge sind, wie zum Beispiel die Kinder, gell? Also in der übrigen Zeit kümmern wir uns dann halt um die Kinder oder nehmen dann doch auch mal eher eine Familiensache wahr, als dass wir uns dann Zeit für uns nehmen, weil die Beziehung einfach gerade in den Prioritäten nach hinten gerutscht ist. Mhm. So, nächste Frage, Mike. Ich glaube, es gibt noch mehr zum Thema Beziehung, oder?
Ja, also die andere Frage war eigentlich in dieselbe Richtung. Die lautete, wie kann es gelingen, die Beziehung trotz kleiner Kinder lebendig zu halten? Das ist, glaube ich, derselbe Punkt. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen. Und zwar, was wir ja auch machen, ist uns im Rahmen unseres Monatsabschlusses, das kriegt ihr ja hier im Podcast auch immer live mit, darüber zu unterhalten, was war denn schön im letzten Monat und was wollen wir denn im nächsten Monat so erleben, worauf freuen wir uns dann? Und das gilt natürlich jetzt auch zum Beispiel für eure Beziehung, um die lebendig zu erhalten. Ihr könnt euch zusammensetzen und zum Beispiel die Ideen, die wir im Donnerstags-Date teilen, die jetzt zum Beispiel nur über den Austausch gehen, also mal über Bedürfnisse sprechen, über Ziele sprechen, über Erwartungen sprechen, also zum Beispiel auch mein Wert ist Wertschätzung und wie fühle ich mich von Marielle gewertschätzt, solche Fragen tatsächlich mal zu besprechen. Müsst ihr nirgendwo hingehen, wenn die Kinder schlafen, könnt ihr das abends auf dem Sofa machen oder ihr geht tatsächlich alle zusammen spazieren und unterhaltet euch dann darüber und auch das erhöht wieder die Qualität der Beziehung, weil ihr euch über etwas unterhaltet, was euch sehr persönlich betrifft oder auf das ihr euch in der Zukunft freuen könnt und dann darauf hinarbeitet.
Ja, und weil es halt weggeht von den ganzen Orga-Sachen, gell? Von dem ganzen Alltagsunterhaltung, sondern ihr unterhaltet euch über euch und über das, was ihr euch wünscht. Und sich dafür eben bewusst Zeit zu nehmen, macht echt einen riesen Unterschied. Und das funktioniert auch mit kleinen Kindern, weil die schlafen auch mal und wenn sie super wache Kinder sind, dann geht halt mit ihnen zusammen irgendwo hin, die Kinder spielen und ihr könnt euch über sowas nebenher ein bisschen unterhalten. Also dafür braucht es nicht einen Raum mit absoluter Ruhe, 2 Stunden Zeit und gegenüber sitzen. Das braucht es dafür nicht. Das geht auch in kleinen 10 Minuten Häppchen und macht aber einen großen Unterschied.
Jetzt kommt die Frage, streitet ihr noch, wer die Kinder übernimmt? Und als ich die Frage gelesen habe, ich habe mir die Frage gestellt, streiten wir jetzt darüber, wer Zeit mit den Kindern verbringen darf oder wer Zeit mit den Kindern verbringen muss?
Also als ich die Frage gelesen habe, habe ich mir das erste Mal gedacht, haben wir uns schon mal darüber gestritten, wer die Kinder nehmen muss? Also einen Streit erinnere ich mich jetzt nicht, aber vielleicht definiere ich Streit auch anders.
Ich glaube noch nicht mal, dass es eine Diskussion darüber gab oder so. Wer sich jetzt mit den Kindern beschäftigt. Also ich merke, du bist davon ausgegangen, wer die Kinder nehmen muss. Also dass quasi die Verpflichtung ist. Das war jetzt deine Interpretation der Frage.
Ja.
Ja.
Was war denn deine?
Na, meine Interpretation ist, wer sich mit den Kindern beschäftigen darf.
Ach so.
Also du willst dich beschäftigen und ich will mich beschäftigen, aber es gibt eben noch andere Aufgaben und wir streiten darüber, wer jetzt Zeit mit den Kindern verbringen darf und nicht muss.
Ja, ich habe es andersrum verstanden, sondern dass jeder eigentlich andere Sachen machen will, aber einer muss halt die Kinder nehmen. Und darüber haben wir uns noch nie gestritten.
Nein, wir haben uns auch noch über die andere Sache noch nie gestritten.
Nein.
Nein. Nein.
Also streiten wir darüber nicht noch.
Nee.
Nee. Frage beantwortet.
In keiner Richtung, nee. Haben wir einen Tipp, wenn man sich darüber streitet?
Naja, vermutlich streitet man sich ja aus einem bestimmten Grund darüber. Ich tippe auch, dass es nicht ein gemeinsamer Streit ist, sondern dass den eine Person anfängt, nämlich die Person, die das Gefühl hat, sie muss sich immer kümmern und kommt nicht zu den anderen Dingen, die sie eigentlich gerne machen möchte. Sei es jetzt arbeiten, sei es mit Freunden treffen, sei es einem eigenen Hobby nachgehen, was auch immer. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, über das dahinterliegende Problem gehört es, miteinander gesprochen zu werden. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass nicht einer von beiden keine Zeit mit den Kindern verbringen will, sondern dass andere Dinge eben hinten runterfallen. Und darüber muss gesprochen werden, wie können wir dafür Freiräume schaffen, dass ich auch andere Dinge wahrnehmen kann. Und ich glaube, dann verflüchtigt sich der Streit darüber, wer die Kinder nehmen muss.
Ja, also ich glaube, man kann es nochmal, die Perspektive noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, dass hinten dran ein Ungleichgewicht besteht, wer sich um sich und diese anderen Dinge kümmern kann. Und dass dieses Ungleichverhältnis sich dann quasi entlädt, wer die Kinder jetzt zu nehmen hat und dadurch eine Verpflichtung entsteht. Und ich glaube, das, was hinten dran ist, wie du gesagt hast, das gehört aufgelöst. Und da hört einfach mal rein. Es gibt sehr viel Material von uns, wo wir über Bedürfnisse reden, wie ihr das machen könnt. Und hört euch das einfach mal an, schaut euch das an. Und dann ist da hoffentlich auch geholfen. So, Marielle, und jetzt haben wir noch quasi eine abschließende Frage zu diesen Qualitätsthemen, sage ich mal. Und das ist, woran merkt ihr, dass die Beziehung auf Augenhöhe ist?
Ja, die Frage habe ich auch gesehen und habe mir gedacht, ich bin sehr gespannt, was du darauf antwortest.
Soll ich zuerst antworten?
Ja, ich bin mal gespannt.
Also ich finde, die Beziehung ist dann auf Augenhöhe, wenn beide die Möglichkeit haben, Sachen anzusprechen, egal was es ist, und das ernst genommen wird. Und erstmal die zweite Person tatsächlich ein Interesse daran hat, zu verstehen, was jetzt hier die Herausforderung ist, was los ist, und dann beide daran arbeiten, eine Lösung zu finden. Also beispielsweise, wenn jetzt nur du ein Problem hast, wir beide dann daran arbeiten, dieses Problem zu beseitigen. Und ich finde, dann ist die Beziehung auf Augenhöhe, weil dann quasi so große Herausforderungen jetzt wie mit der Care-Arbeit oder wie mit einem Ehevertrag oder sonstige Dinge, die können dann einfach direkt angegangen werden.
Ja, das klingt sehr nachvollziehbar. Also für mich ist es tatsächlich auch eine Frage von respektvollem Umgang miteinander, was ich da einfach noch ergänzen würde. Dass man, aber da zählt das natürlich mit rein, gell? Dass man Dinge einfach sagen kann und sie nicht einfach übergangen werden oder klein gemacht werden oder so, aber dass auch tatsächlich die Gefühle und die Meinungen voneinander respektiert werden und ja, angenommen werden. Das ist, finde ich, auch ein sehr klares Zeichen, wenn ein Mensch immer den Satz des anderen nochmal beenden muss oder darüber geht oder immer nochmal relativiert oder was auch immer. Das ist für mich kein respektvoller Umgang und das ist dann auch nicht auf Augenhöhe, sondern da stellt sich einer über den anderen oder eine über die andere Person. Und das wäre noch was ich ergänzen würde.
Ja, jetzt wo du das sagst, das gilt für mich zum Beispiel auch, wenn, bleiben wir jetzt mal bei diesem Elternzeitbeispiel. Angenommen, ihr einigt euch auf ein Modell und dann stellst du zum Beispiel fest nach 6 Monaten, dass dieses Modell für dich gar nicht passt und suchst dann nochmal das Gespräch. So, und für mich wäre auf Augenhöhe, wenn auch dieses Gespräch dann wieder offen verläuft. Es wäre für mich nicht auf Augenhöhe, wenn quasi auf dieses neue Gesuch geantwortet wird mit:
Du wolltest das doch so.
Genau. Du hast es doch so für dich jetzt, du hast doch dazu Ja gesagt, deswegen haben wir das doch gemacht, weil du das so wolltest und jetzt bleibt das auch so. Ne, das ist quasi keine Augenhöhe, sondern das ist in der Vergangenheit quasi so ein gönnerhaftes Verhalten gewesen. Ich habe das ja nur für dich gemacht. Und dann in der Gegenwart ist es so ein Machtverhalten. Von wegen, nee, ich habe ja hier das Sagen und nur weil du jetzt nochmal eine Änderung haben willst, machen wir das nicht. Und das ist keine Augenhöhe mehr.
Also ist es stattdessen eher ein lösungsorientiertes in die Zukunft blicken? Ist das Augenhöhe? Gemeinsam Lösungen suchen für die Zukunft?
Ja, also wenn man es jetzt zum Beispiel auf den Sport oder sowas übertragen würde, beide haben die gleiche Stimme und die Stimme hat das gleiche Gewicht. Mhm. Ne, in dem Moment, wo die Anteile quasi wären, du hast eine Stimme und ich habe 5 Stimmen, ja, in der Diskussion, das ist einfach keine Augenhöhe mehr. Der Punkt ist quasi, wenn du das Gefühl hast, du hast in deiner Beziehung genauso viele Stimmanteile wie dein Lieblingsmensch, dann ist es auf Augenhöhe. Wenn du das Gefühl hast, dein Lieblingsmensch hat mehr Stimmanteile, dann ist es eben nicht mehr auf Augenhöhe.
Egal aus welchem Grund derjenige mehr Stimmanteile hat, weil er arbeitet, weil er das Geld nach Hause bringt, weil er älter ist, egal. Das zählt alles nicht, denn das sollte alles keine Rolle spielen, wenn man in einem gleichberechtigten Team agiert. So, jetzt kommen wir zu ein paar anderen Fragen, Mike, die nicht so sehr was mit der Beziehung zu tun haben. Du, genau, willst jetzt noch was ergänzen, oder?
Nein, ich will nichts ergänzen, sondern wir haben eine Übergangsfrage. Die taucht auch immer mal, also die taucht tatsächlich immer mal wieder auf, gerade wenn neue Leute in unsere Community kommen. Und zwar, was ist unser Werdegang? Marielle, wie war denn bisher dein Werdegang? Was zeichnet dich denn aus?
In Bezug
aus?
Auf was denn? Mein Job oder mein Geld?
Dein
oder
Lebenslauf quasi.
Soll ich jetzt meinen letzten 30 Jahre hier ausbreiten?
Alle, ja. Also passt auf, der Podcast wird jetzt an dieser Stelle ungefähr die nächsten 30 Stunden fortgesetzt werden.
Nein, also mein Werdegang. Ich bin
Also Marielle ist in Obernau aufgewachsen. Das ist ein Dorf in Bayern. Ne? Also sie sagt immer, das wäre ein Stadtteil einer Großstadt von Aschaffenburg.
Das stimmt auch gar nicht.
Also da ist sie aufgewachsen, dann hast du irgendwann dein Abitur gemacht. Und wie ging es denn danach für dich weiter?
Ja, dann habe ich mich entschieden, ein duales Studium zu machen bei einem großen Reiseveranstalter, den es heute nicht mehr gibt. Da könnt ihr jetzt mal recherchieren. Dafür war ich in Lörrach an der dualen Hochschule, habe da BWL mit Fachrichtung Tourismus studiert und habe gleichzeitig mit Mike hier in der Nähe von Frankfurt gewohnt. Das heißt, da hatten wir ein bisschen Fernbeziehung und Zusammenwohnen getestet. Und ja, dann nach dem Studium habe ich mich noch für ein Masterstudium entschieden, bin als Werkstudentin in die Personalarbeit eingestiegen und habe dann zuletzt in meinem quasi ersten Vollzeitjob mich von der Junior-Personalentwicklerin bis zur Teamleitung in der Personalentwicklung entwickelt. Und das war bei einer Unternehmensberatung in Frankfurt. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe mir während der Zeit auch eine Business-Coach-Ausbildung noch hinten drauf gesetzt. Und ja, dann irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich gesagt habe, in der Elternzeit bleibe ich jetzt mal komplett zu Hause in der zweiten und mache mit dir die BeziehungsinvestorInnen groß.
Das heißt, du bist quasi die Finanzexpertin mit deinem Werdegang hier in unserem Zweierteam.
Genau, mit meinem BWL-Studium, mit der ganzen Finanzbildung, die meine Eltern mir mitgegeben haben, weil ich habe ja tatsächlich früh leider schon was geerbt und mich damit dann mit den Aktien beschäftigt und mit Immobilien und so weiter. Also für mich ist dieses ganze Finanzthema irgendwie automatisch bei mir mitgekommen und dann habe ich dich kennengelernt und festgestellt, dass das nicht bei jedem so ist.
Genau, weil bei mir war es gar nicht so. Und was auch noch spannend ist, für dich war ja, als wir uns kennengelernt haben, es überhaupt gar keine Option, irgendwann mal selbstständig zu sein, ein Unternehmen zu gründen oder sonst irgendetwas zu machen. Das finde ich auch noch sehr spannend. Das hast du jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Wie ist da denn diese Entwicklung gekommen? Jetzt von, ich suche den absolut sichersten Job, wo ich niemals gekündigt bekomme und die nächsten 50 Jahre arbeiten kann, hin zu, ich probiere jetzt hier was aus, was völlig ungewiss ist.
Also ganz so krass war es nicht. Ich habe mich ja nicht für den sichersten Job entschieden. Meine Eltern sind beide Beamte und die hätten, also meine Mutter hätte es schon gerne gehabt, dass ich das auch werde, aber da habe ich mich ja schon mal dagegen aufgelehnt, wobei es war überhaupt keine Diskussion, um das jetzt hier an der Stelle auch nicht dramatischer zu machen, als es tatsächlich war. Aber für mich war schon wichtig, ich wollte nicht einfach nur BWL studieren, sondern mir war das mit dem dualen Studium schon wichtig, weil ich die Sicherheit haben wollte, danach gut auf dem Arbeitsmarkt angenommen zu werden. Und ja, dann kam aber irgendwann halt so die Idee mit der Selbstständigkeit. Es hat ja echt als Hobby gestartet mit den BeziehungsinvestorInnen. Und der Blog hat mir total Spaß gemacht. Und dann ist das halt immer noch so eine kleine Sache dazukommen, noch so eine kleine. Und das war wichtig für mich, dass es nicht von heute auf morgen hieß, wir gründen jetzt ein Unternehmen, weil das wäre für mich gar keine Option gewesen. Dieses langsame Wachstum war für mich total wichtig und ist es auch nach wie vor, weil es mir auch Sicherheit gibt, erstmal zu sehen, okay, was funktioniert nicht. Ich kann Dinge ausprobieren. Und das ist was ich total gerne mache. Neue Sachen ausprobieren und gucken, wie funktioniert es und dann daraus den nächsten Schritt zu finden. Das mache ich sowohl beruflich gerne, aber auch privat. Und das hat eben mit der Selbstständigkeit halt gut gepasst. Ja? Und jetzt war einfach der Punkt, dass das gut in mein Leben gepasst hat, aber auch wieder mit dem Sicherheitsnetz Elternzeit, weil ich gesagt habe, ich würde jetzt nicht einfach kündigen und nur noch unser eigenes Ding machen, sondern ich weiß, im Worst Case kann ich zurückgehen in meinen Job und das wäre auch kein Drama, weil ich den Job nach wie vor gerne machen würde. Ja, da kann ich das jetzt guten Gewissens ausprobieren. Und irgendwann werde ich vielleicht entscheiden, der Angestelltenjob ist es nicht mehr oder ich entscheide, ich will doch wieder dahin zurück oder eine Mischform. Ja, war das genug Werdegang von mir, Mike? Möchtest du jetzt mal von dir erzählen, wie du bis hierher gekommen bist? Du bist ja schon ein paar Jahre älter, da wirst du ein bisschen mehr erzählen können als ich, ha?
Ja, das stimmt, ich bin ein paar Jahre älter.
5,5, um genau zu sein. Ja. Mike hat auch bald Geburtstag übrigens.
Ja, danke schön. Also ich bin in Langen aufgewachsen, das ist etwas südlich von Frankfurt und habe dann tatsächlich auch ein Auslandsjahr gemacht. Also Marielle war ja in Neuseeland und ich war in den USA und das war so für mich der größte Gamechanger überhaupt, dieses Jahr in den USA zu verbringen. Das hatte schon damals angefangen, ich hatte eigentlich panische Flugangst oder Angst vor Flugzeugen per se, also das ging bis zum Heulkrampf, wenn ich in so einem aufgeschnittenen Flugzeug als Kind gesessen habe. Habe ich aber dann trotzdem da reingesetzt und bin rübergeflogen, weil ich da unbedingt hin wollte. Und da habe ich sehr viel ja über mich gelernt und angefangen, mich zu verändern. Und es hatte dann tatsächlich auch die Folge, dass ich danach nicht wieder in meine alte Schule zurückgegangen bin, sondern nach Frankfurt auf eine Sportschule gewechselt habe, um mehr schwimmen zu können, denn in der Spitze tatsächlich 36 Stunden in der Woche. Also ich habe da ja sehr intensiv gelernt, einer Sache nachzugehen und mich reinzusteigern, was zum Beispiel jetzt heute bei dem Buchprojekt eben sehr gut nutzbar ist, weil ich da dann auch einfach die Ausdauer habe, sowas durchziehen zu können.
Der Leistungssportler in dir kommt also jetzt wieder raus.
Ja, genau, aber halt in anderer Form, ne? Eher im Tippen als im Schwimmen. Und habe dann da auch mein Abitur gemacht. Und ja, weil ich, das ist so meine Kritik am Schulsystem, nichts anderes kannte, habe ich danach angefangen, Physik und Mathe zu studieren. Was auch ein Zufall war, dass ich beides gemacht habe, aber das ist eine andere Geschichte.
Naja, du kanntest schon andere Sachen, aber das waren halt deine beiden besten Fächer jetzt so, oder was?
Genau, es waren die Fächer, die ich am besten konnte und die mir am meisten Spaß gemacht hatte. Und da ich nicht wusste, was es sonst irgendwie so für Berufe gab oder da Einblicke hatte und das, was ich in meinem Praktika kennengelernt hatte, war jetzt nicht so der Burner. Also habe ich das gemacht. Und habe aber durch meinen Schwimmsport parallel angefangen, Schwimmunterricht zu geben für kleine Kinder, also die gerade anfangen, schwimmen zu lernen. Und habe festgestellt, dass das mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht und dass ich da drin vor allen Dingen sehr, sehr gut bin, weil die Kinder sich mir gegenüber direkt geöffnet haben und gelacht haben und mitgearbeitet haben und dann sehr schnell eben schwimmen gelernt haben. Und ich im vierten Semester Physik und Mathe dann entschieden habe, das ist es nicht. Ich möchte nicht mein Leben lang irgendwie mit Zahlen und Buchstaben verbringen, mehr Buchstaben als Zahlen, sondern ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten und habe da dann tatsächlich lange mit meiner Mutter konferiert, was ich denn tun könnte und bin dann mit ihrer Hilfe zusammen bei der Psychologie gelandet. Und das fand ich sehr spannend, habe dann das Psychologiestudium angefangen, meine Trainertätigkeit weiter ausgebaut und dann festgestellt, ich hätte da doch gerne nochmal die Kompetenz dazu und habe noch Sportwissenschaften hinzugenommen, habe also zwei Studiensachen parallel studiert, was für Marielle etwas frustrierend war, weil ich in ihren Augen nicht fertig wurde. Ich habe dann insgesamt 10 Jahre studiert, habe jetzt heute einen Bachelor in Sportwissenschaften und ich habe einen Master in der Psychologie und der Master in der Psychologie, der hilft mir jetzt hier eben bei den BeziehungsinvestorInnen, denn wenn Marielle die Finanzexpertin ist, dann bin ich eben der Experte für das Zwischenmenschliche, für die eigenen Bedürfnisse, für die gemeinsamen Ziele. Und ja, so fügt sich das Ganze dann zusammen.
Ja, und warum bist du dann zu den BeziehungsinvestorInnen gekommen? Hättest du nicht einfach Schwimmtrainer bleiben können?
Ja, das lag an dir. Also wahrscheinlich hätte ich einfach Schwimmtrainer bleiben können, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich dich nie kennengelernt hätte. Ich war ja da schon, ich hatte ja da ein Einzelunternehmen quasi, weil ich in mehreren Vereinen tätig war und auch Privatstunden gegeben habe. Und dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, ey, wenn du eine Familie willst, dann brauchst du hier ein Angestelltenverhältnis mit unbefristetem Vertrag.
Also wir hatten unser erstes Date und ich habe direkt gesagt, ja, also wenn du mit mir eine Beziehung willst und eine Familie vor allem, dann brauchst du einen richtigen Job. So war es ja nicht, es hat ja schon ein paar Jahre gedauert.
Ich habe ja gesagt, als es um die Familienplanung dann ging.
Ja, es klang so, da kam ich um die Ecke und dann habe ich das gesagt.
Nein.
Hat schon ein bisschen gedauert.
Ja, also als es um die Familienplanung dann ging. Und das war dann der Grund, dass ich tatsächlich in ein Angestelltenverhältnis gegangen bin, an der Schule mit Kindern zusammengearbeitet habe. Das heißt, ich habe mittlerweile über 15 Jahre Erfahrung, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sowohl im sportlichen als auch im schulischen und im pädagogischen, also im Betreuungskontext. Und das ist ja dann zum Beispiel dieses Wissen dann auch in mein Buch Mein Geld, Dein Geld eingeflossen, also der Dinge leicht verständlich erklären zu können. Und ja, so, da ich es sehr mag, selbstständig zu sein und Dinge aufzubauen, war es dann so 2016, dass ich das etwas forciert habe, damals die Beziehungsinvestoren zu gründen. Und Marielle hat ja schon erzählt, dass das dann für sie in Ordnung war und dann doch die Neugier gepackt hat. Und mittlerweile entwickelt sich das Ganze immer mehr zum Unternehmen hin und ich habe riesengroßen Spaß.
Das freut mich, dass du riesengroßen Spaß hast. Ich natürlich auch. Und noch mehr Spaß habe ich, wenn wir jetzt endlich zu einer anderen Frage kommen und nicht so viel über uns reden. Schieß mal los, was haben unsere Leute denn noch so gefragt?
Also, wir kommen jetzt zu den ganzen Finanzfragen und die arbeiten wir einfach mal von oben nach unten durch. Erste Frage, Marielle, Depot aufs Kind laufen lassen oder einfach vor dem 18. Geburtstag übertragen?
Also, wenn man es sowieso aufs Kind übertragen möchte, dann würde ich das von Anfang an so tun, weil dann habt ihr jedes Jahr auch weitere Steuervorteile. Also, es kurz vorm 18. Geburtstag zu übertragen, ist die schlechteste Variante, finde ich, weil dann habt ihr all die Jahre die Sachen bei euch versteuern müssen. Vermutlich verdient ihr oder habt ihr zusammen dann schneller die Freigrenze von ab nächstem Jahr, glaube ich, 1.000 Euro erreicht. Und ja, da kann natürlich dein Kind jedes Jahr schon von profitieren. Ja, wenn du jetzt sagst, du willst es aber gar nicht übertragen, sondern erst irgendwie mit 25 oder mit 30 oder wann auch immer, dann ist es was anderes. Aber wenn die Frage ist, kurz vorm 18. Geburtstag oder von Anfang an, dann auf jeden Fall von Anfang an.
Ja, sehe ich genauso. Würde es gerne noch um folgenden Aspekt ergänzen. Wenn das Depot direkt auf den Namen deines Kindes läuft, dann gehört das Geld auch deinem Kind. Das ist zum Beispiel relevant, wenn du oder dein Lieblingsmensch oder ihr beide tatsächlich versterben solltet, weil ist es im elterlichen Vermögen drin, wird es danach natürlich vererbt. Das heißt, läuft es zum Beispiel nur auf deinen Namen, würde die Hälfte des Depots an deinen Lieblingsmenschen vererbt werden und die Hälfte des Depots dann gleichmäßig auf deine Kinder verteilt werden. Das heißt, das Geld reduziert sich an der Stelle. Das könnte man natürlich umgehen, indem man das testamentarisch festhält und dieses Depot direkt zweckgebunden an das Kind gibt. Das ist auch zu bedenken, solltet ihr euch scheiden lassen, weil wenn es auf den Namen der Eltern läuft, dann ist das natürlich im Zugewinn der jeweiligen Person, der Eltern vorhanden und würde dann bei einer Scheidung eben auch in die normale Scheidungsmasse reinlaufen, weil es nämlich nicht das Vermögen des Kindes ist. Das heißt, solche Sachen bitte bedenken, wenn ihr die Entscheidung trefft, Depot auf Namen des Kindes oder auf euren eigenen Namen.
Genau. So, zu der Frage könnte man noch sehr, sehr viel mehr sagen, aber wir haben ja noch ein paar andere Fragen.
Ja. Also nächste Frage, Aufteilung der Kosten für Lebensmittel. Gibt es dazu Studien und Referenzwerte?
Da kann ich zuerst mal sagen, liest mal unser Buch, wenn das dann rauskommt. Da ist das auch ein Thema. Aber grundsätzlich finde ich persönlich, bei solchen Alltagsausgaben wie Lebensmitteln, würde ich immer erstmal 50-50 machen. Ja? Einfach, weil man in der Regel sowieso davon profitiert, dass man jetzt zusammen einkauft. Klar, man braucht ja dann was für zwei Leute, aber die Mengen in Supermärkten sind ja meistens so, dass das eh für eine Person ein bisschen blöd ist. Das heißt, man profitiert irgendwie sowieso beide davon, dass man jetzt zusammen einkauft. Ich würde erstmal 50-50 machen. Eine andere Aufteilung wird aus meiner Sicht erst interessant, wenn man stark unterschiedlich verdient oder eben auch stark unterschiedlich konsumiert. Also es macht natürlich einen Unterschied, wenn eine Person jeden Abend ein Bier trinkt und die andere ist Antialkoholiker. Ja, dann ist es blöd, wenn da der andere immer das Bier mitbezahlen muss. Wir haben immer wieder das Beispiel, dass wir bekommen, dass eine Person Bio-Lebensmittel kaufen möchte und die andere Person nicht. Aber da ist dann nicht die Frage, wie teile ich das denn auf, sondern da muss man grundsätzlich mal über die Sache reden, wie wollen wir denn leben, was ist uns wichtig und was ist uns das auch jeweils wert. Und dann kann man da zu anderen Aufteilungen kommen und sagen, okay, einer übernimmt vielleicht einen bestimmten Teil oder man macht 60-40 oder was auch immer. Ja, aber zu den ganzen Hintergründen gibt es dann echt noch einiges mehr im Buch.
Wobei ich jetzt auch aus dem Kopf gar keine Studien oder Referenzwerte wüsste oder wonach ich da jetzt konkret suchen würde.
Also im Buch steht auf jeden Fall drin, was der durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalt so ausgibt im Jahr.
Genau, aber halt jetzt nicht konkret zur Aufteilung, wie das in der Beziehung, wie das aufgeteilt wird. Also das ist mir jetzt nicht bekannt, das haben wir jetzt auch nicht im Rahmen der Recherchen quasi entdeckt, obwohl wir da durchaus nachgesucht haben. So, nächste Frage ist, getrennte Altersvorsorge in der Ehe, wie, warum und wer wie viel?
Also auch dazu wird es im Buch ganz viel geben tatsächlich, das wollte ich eigentlich gar nicht so promoten jetzt in dieser Folge, aber es passt einfach so gut. Wir sind einfach sehr tief in diesem Thema drin und haben gefühlt dieses Kapitel schon 100.000 Mal angefasst, aber also rein gesetzlich macht es halt einen Unterschied, was für eine Form der Veranlagung ihr wählt, ob ihr eine Zugewinngemeinschaft habt, ob ihr Gütertrennung habt. Also da sind einfach noch so ein paar, nur wenn ihr schreibt, in der Ehe, können wir das nicht so pauschal sagen. Ja? Wir können für uns sagen, dass wir uns schon dazu entschieden haben, dass wir grundsätzlich unsere Altersvorsorge eigentlich gemeinsam betreiben, mit zum Beispiel Immobilien, die wir kaufen, mit generell dem Vermögensaufbau und so weiter. Wir haben uns aber auch entschieden, unsere ETFs zum Beispiel separat in separaten Depots zu haben. Rein rechtlich werden wir aber zusammen veranlagt, sind eine Zugewinngemeinschaft und würden wir uns jetzt trennen, müssten wir rein rechtlich was einander abgeben von unseren privaten Altersvorsorgen. außer wir haben es anders geregelt. Und das haben wir in unserem Ehevertrag tatsächlich gemacht, dass wir genau diese individuellen Depots eben ausgeschlossen haben und gesagt haben, das behält jeder selbst. Ja, deshalb können wir da auch jetzt nicht sagen, das macht mehr Sinn, das getrennt zu machen oder nicht. Das kommt auf eure individuelle Situation an und darauf, was ihr miteinander besprochen habt, wie ihr euer Leben gestaltet, wie ihr euch euer Alter vorstellt. Also da gibt es so viele Aspekte und in unterschiedlichen Situationen machen dann eben andere Vorgehensweisen Sinn oder auch nicht so viel Sinn.
Genau, all die Gedanken und Entscheidungen, die ihr da für euch treffen könnt, die findet ihr dann eben in dem Buch. Es ist sowohl in dem Ehevertragskapitel als auch in den Altersvorsorgekapitel wird das Ganze besprochen. Ich möchte hier gerne noch einen Aspekt mit reingeben und zwar bitte unterscheidet bei der Altersvorsorge einmal das, was ihr wirklich über eine Altersvorsorgeprodukt tätigt, sei das jetzt die staatliche Altersrente, ne?
Die Rentenversicherung.
Genau, die Rentenversicherung. Sei das die Betriebsrente oder sei das eine private abgeschlossene Rente, wie jetzt zum Beispiel Riester. So. Weil diese Sachen, wenn ihr verheiratet seid, die werden bei einer Scheidung eben dann jeweils gehälftelt und dann, also da wird jeder Punkt halbiert und aufgeteilt unter euch beiden. Und dann ist es aber noch die private Altersvorsorge, die quasi kein Rentenprodukt ist, wie jetzt du genannt hast, ne, Immobilien, Aktien und so weiter und so fort. Das ist dann das, was Marielle noch erzählt hat.
Genau. So, das soll aber auch zu dieser Frage reichen, weil auch darüber könnte man stundenlang philosophieren oder eben viele Seiten in einem Buch schreiben. Haben wir noch eine weitere Finanzfrage?
Ja, eine letzte noch. Und zwar die Partnerin des Ex oder der Partner des Ex war finanziell kontrollierend, übergriffig. Und wie ihn jetzt mehr an das Sparen etc. wieder heranführen?
Okay, das ist natürlich auch ein bisschen individuell, gell? Wie man das jetzt bewertet. Wir wissen natürlich nicht mehr Hintergründe als diese eine Frage.
Ja, also genau, es ist jetzt reine Spekulation. Mit den Informationen, die wir hier haben, können wir jetzt nichts im Detail sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass natürlich sowas mit Unsicherheiten einhergehen kann, mit einem verschobenen Wertesystem einhergehen kann und dass vor allen Dingen dadurch eben auch Vertrauen fehlt. So, das kann so sein, das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und dann heißt es, dieses Vertrauen eben auch wieder aufzubauen. Und da ist es ja zum Beispiel so, wenn wir jetzt, kannst du auch gerne mal auf unserem Blog oder im Podcast gucken zu den Geldgesprächen, wie er die am besten führt. Hier sei nur gesagt, mal mit unverfänglichen Dingen anzufangen, da wieder drüber zu reden. Also zum Beispiel, ey, wie war es denn in deiner Kindheit? Wie war es denn mit dem Taschengeld und so weiter? Also über sehr lockere, einfache Themen anfangen, überhaupt wieder Geld als Teil der Beziehung, als positiven Teil der Beziehung zu etablieren und dann Stückchen für Stückchen nach vorne zu gehen. Je nachdem, wie die letzte Beziehung gelaufen ist, kann das ein langer oder sehr langer Prozess werden. Dazu können wir jetzt hier natürlich nichts sagen, aber so würde ich zumindest vorgehen in dem Fall.
Ja, also ich würde auch sagen, keinen großen Druck noch weiter aufbauen, weil das hat derjenige ja schon zu Genüge erlebt, ja? Sondern sich selbst um seine Sachen kümmern, den anderen daran teilhaben lassen und eben, ja, das Thema einfach in eurer Beziehung nicht zu einem Stressthema werden lassen, sondern mit einer positiver Besetzung generieren. Wie das gehen kann, hat Mike ja gerade schon gesagt.
Genau. Das erreichst du übrigens auch, indem du immer wieder einlädst und dann auch das Nein akzeptierst. Ne, ist ja völlig in Ordnung. So war das ja bei Marielle und mir zum Beispiel auch. Also ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen, sondern ich habe einfach gar keine Erfahrung gehabt. Aber da war es halt auch so, dass sie gesagt hat, ich mache jetzt meinen Monatsabschluss, hast du denn nicht Lust mitzumachen? So, und dann habe ich halt ein paar Monate Nein gesagt und irgendwann habe ich gesagt, ja komm, zeig mal her. Das kann natürlich jetzt bei solchen Sachen länger dauern, aber eine Einladung ist eine gute Idee und Nein zu akzeptieren ist noch eine bessere Idee.
Genau, und natürlich nicht einfach für den anderen machen, gell? Sondern ja, einladen, bei dem eigenen zuzugucken und nicht selbst die Finanzen für beide wieder in die Hand nehmen.
Ja. So, damit sind wir durch. Knappe 40 Minuten Q&A. Bist du zufrieden? Hat es dir Spaß gemacht? Waren sie interessante Fragen?
Ja, ich freue mich, dass wir sowas mal wieder gemacht haben. Das letzte Mal ist schon sehr, sehr lange her. Und ja, wir mögen es immer, wenn wir Fragen von euch bekommen. Schickt uns die gerne per Instagram oder per E-Mail. Und ja, Antworten gibt es dann entweder in den nächsten Podcast-Folgen, gibt es in unserem Buch oder ihr bekommt direkt eine per Nachricht.
Ja. Jetzt haben wir so viel Werbung für das Buch gemacht, da schadet jetzt auch der letzte Satz nicht. Wenn du als erstes Informationen dazu haben möchtest und ausschließlich Infos zu dem Buch haben willst, dann packen wir dir hier noch einen Link zu einer Warteliste in die Shownotes, da kannst du dich gerne eintragen und dann bist du die erste Person, die erfährt, wie das Buch heißt, wie das Cover aussieht, wann es erscheint, wo du es vorbestellen kannst und so weiter und so fort.
Und das Cover und den Titel werden wir tatsächlich sehr, sehr bald teilen. Ich freue mich schon sehr drauf, das wird auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen, würde ich sagen, geht deine Mail raus.
In dem Sinne, eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.